Zwei Urkräfte. Woran erkennt ihr Urkräfte? Urkräfte, ja, nicht die Uhr im Ursinn, im Uhrzeigersinn, sondern Uhr als Original oder als ursprünglich, als seit ewigen Zeiten präsent. Woran erkennt ihr in eurem Leben, jetzt und hier, diese Urkräfte? Was meint ihr? Die sind gewaltig, genau. Ein wichtiger Punkt, die sind gewaltig. Man kann sie nicht aufhalten, ja? Die Naturgewalten zum Beispiel, ja, Überschwemmung, Feuer. Gibt es solche Urkräfte auch in euch selber drin? In jeden Menschen hineingelegt? Oh ja. Ja. Man kann es schlecht aufhalten.
Ja, dann will man irgendwie.
Ja. Ich habe zwei Urkräfte beobachtet. Im Fernsehen. Denn das ist auch Urkräften eigen. Sie sind immer und überall da. Sie sind grundsätzlich. Und wenn ihr, guckt ihr Fernsehen? Ab und zu, ja. Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr zwei Dinge besonders häufig. Werbung. Auch in Urkraft, um die geht es halt nicht. Zwei Dinge besonders häufig, die kommen in fast jedem Film vor. Wetter. Werbung und Wetter. Ich werde mein Predigtkonzept umschreiben, ja. Das Gute und das Böse. Liebe und Hass, hattest du gesagt. Ich bin hier etwas direkter. Es geht um Zeugung und Tod. Und jetzt überlegt euch mal einen Film, wo in irgendeinem Zusammenhang eines dieser Themen nicht vorkommt. Bei der Zeugung ist es so eine Sache, das zeigt man natürlich nicht, das zeigt man vielleicht im Tierfilm, aber im Menschenfilm eher weniger, da wird es nur angedeutet immer. Und immer wieder und in allen Varianten. Beim Tod ist das schon etwas nicht so Peinliches. Da kann man mal ruckzuck mal ein paar Menschen sterben lassen und Krimis gucken wir doch sowieso gern, oder? Ich nicht. Also manche mögen das überhaupt nicht, aber ich gucke mir ganz gern schon mal so einen guten deutschen Kriminalfilm an. Hat was. Hier wird immer wieder ein Thema behandelt, an die Oberfläche gebracht. Warum tut man das? Es ist so oft wiederholt. Es ist so oft präsent. Warum? Weil es immer noch unverstanden ist. Wenn man einfach nicht drüber wegkommt. Wenn man immer und immer wieder versucht zu lernen, was es wohl damit auf sich hat. Und ich glaube, die meisten Fernsehfilme dienen nicht dazu, sich diesem Thema intensiver zu nähern, sondern sie zeigen eher so ein typisches Klischee, was die Gesellschaft gerade davon hält. Und wie die Gesellschaft darüber denkt. Ich empfinde, dass dieses Klischee, welches uns umgibt, weit entfernt ist von dem, was wirklich ist. Ich erhebe jetzt nicht den Anspruch zu wissen, was wirklich ist, aber ich möchte ein kleines bisschen tiefer scharren und schauen, Was sind denn noch für Zusammenhänge zu sehen? Oder wie sieht denn das Wort Gottes, die Zusammenhänge in dem Licht der Bibel? Wir haben heute ein Grunddogma. Das Grunddogma heißt, wir wissen alles. Dieses Grunddogma wird vor allen Dingen auch von vielen Pseudowissenschaftlern vertreten. Na klar, wissen wir doch schon längst. Und dann kommen diese dummen Christen an, die ja noch so vor 1000 Jahren leben in Gedanken, und die müssen wir erst mal erklären, wie die Welt funktioniert. Ist das nicht so? Kommt man sich da nicht auch so als Christ ein bisschen hinterwäldlerisch vor und sagt, ja, die wissen es eigentlich und wir sind so dumm, wir beharren noch auf dem Alten. Erster Irrtum. Stimmt nicht. Wenn irgendjemand weiß, er weiß alles oder er weiß viel, dann dürft ihr schon mal ganz überlegen, die Arme vor die Brust kreuzen und ihm sagen, du weißt nicht viel. Und ich habe bisher immer Menschen kennengelernt, die haben richtig viel gewusst. Die haben das von sich gesagt. Ich weiß so wenig. Ich weiß so wenig von dem, wie es ist, wie es wirklich sein, wie es wirklich in Wirklichkeit ist. Ich habe zwar viel erkannt und ich habe viel gesehen, aber ich weiß jetzt, dass das, was ich eigentlich nicht sehe, so viel mal größer ist. Und auch gerade auf meiner Arbeitsstelle habe ich die Gelegenheit, so hinter manche Kulissen zu schauen. Menschenfassaden. Wisst ihr, wie viel dahinter steckt? Nichts. Das sind Luftblasen. Das sind Gedankengebäude. Das sind Luftschlösser. Und die werden gebaut. Und dann wird behauptet, ja, ich weiß es, ich bin stark. Wiegst mal dagegen. Da platzt der Luftballon. So sieht es aus. Und in diesem Wissen, dass wir so wenig wissen und dass auch die Leute um uns herum so wenig wissen, wollen wir uns jetzt mal diesem Thema nähern. Zeugung. Da kann man so ein verlegenes Lächeln beobachten. Darüber in der Predigt sprechen, ist das nicht ein bisschen, kann man das? Wisst ihr? Es verhält sich ja ganz anders, als wir denken. Zeugung ist nicht irgendwie so etwas, worüber man als anständiger Mensch wenig spricht. Und als Christ erst recht nicht. Sondern das ist etwas, was die allertiefste Eigenschaft des Höchsten ist. Der hat Freude am Zeugen. Stellt euch das vor. Unser Gott hat Freude am Zeugen. Und wie das beim Zeugen so ist, da wird erstmal gebrütet. Lasst eure Fantasie freien Lauf. Und es steht in den ersten Versen der Bibel. Und der Geist Gottes brütete über dem Wasser. Manche sagen auch, er schwebte über dem Wasser. Er bereitete etwas vor. Ihr könnt die Kraft spüren, die Anspannung, die darin liegt, in diesem Wort brüten. Vielleicht geht es manchen von euch auch so, wenn ihr etwas ausbrütet. Wenn man so eine Idee ausbrütet, oh, dann geht die hin und her. Dann ist der ganze Kopf aufgewühlt. Man ist gefangen von dem Gedanken. Man ist fasziniert von der Erkenntnis. Man setzt die ganze Kraft daran, das weiter zu brüten. Und man verteidigt vehement sein Gebrütetes. Und dann steht, Und Gott sprach, es werde Licht. Und dieses Sprechen ist nicht einmal so etwas Dahingesprochenes, sondern da ist die Donnerkraft des lebendigen Gottes in diesem Wort zu finden, die mit einer Energie und einer Impulsivität in einer Ekstase etwas nicht ins Leben ruft. Das, wovor vorher gebrütet wurde, wird jetzt beim Namen genannt. Und es wird ins Leben gerufen, es wird geboren. Das ist Zeugung. Das ureigenste Wesen Gottes. Und jetzt wisst ihr auch, warum auch ihr ständig auch mit diesem Thema beschäftigt seid. Und nicht nur das, dass Gott das ganz zu eigen ist. Wir lesen in 1. Mose 1, Vers 27 bis 29 noch etwas viel Dramatischeres. Da steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Das heißt nichts anderes, als dass wir, du und ich, dass der Mensch oder die Menschen genau diese Eigenschaft Gottes in sich trägt. Du kannst gar nicht anders. Du bist so geschaffen. Du bist Gott. Im Bilde gleich, gleich geformt. Und wie geht es weiter? Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, genau wie dieses Sprechen, dieses Wort, dieses Schöpferwort. Seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Dieses Zeugen, das ist kein Spaß, das ist ein Befehl. Ein Befehl vom Höchsten. Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan. Soll ich es mal auf Plattdeutsch übersetzen, auf Neudeutsch? Habt Sex und sorgt gut für die Nachkommen. Ist das so? Doch. Ich weiß, das hat noch keiner gesagt von unserer virtuellen Kanzel. Das muss verdaut werden. Das ist Gottes Auftrag. Wir kommen gleich noch genauer dahin. Das ist nämlich viel weiter und hat viel mehr Konsequenzen, als wir jetzt übersehen können. Es gibt zwei Prinzipien im Leben. Das erste Prinzip, Lebenskraft, ist Zeugungskraft. Das müsst ihr ein Weilchen selbst beobachten. All die Kraft, die man hat, Dinge zu tun, sei es Musik machen, sei es Häuser bauen, sei es Gemeinschaft haben, sei es ruhen, tanzen, Freude haben, leiden. All das hat mit dieser ursprünglichen Zeugungskraft zu tun. Und nicht umsonst hat Gott in der Natur diese kreative Kraft an die Zeugungskraft gekoppelt. Und nun gibt es durchaus Unterschiede auch, wie Menschen auch ihre Zeugungskraft selbst empfinden. Da gibt es welche, die empfinden das sehr schwach. Und welche, die empfinden das als unerträglich stark. Und schaut euch die Menschen an, die die Welt verändern. Das sind die, die auch gerade hier eine sehr starke Kraft in sich tragen. Kaum zu bändigen. Immer wieder für Schlagzeilen gut. Guckt euch das Fernsehen an. Das ist scheinbar eng gekoppelt. Und diese Kraft ist so stark, dass sie sich immer wieder auch Wege sucht, doch ein Stückchen auch sich hinzugeben, auszuleben. Die Kultur ist ein Zeichen dieses harmonischen Auslebens, dieser Zeugungskraft. All unser Schaffen, Häusle bauen, ist ein ganz typisches Ausleben dieser Zeugungskraft. Was machen denn die Vögel, wenn sie ihre Eier legen wollen? Die bauen ein Nest. Was machen die Menschen, wenn sie ihre Kinder bekommen wollen? Sie bauen ein Haus. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Lebenskraft ist Zeugungskraft, das erste Prinzip. Und das zweite Prinzip ist, das hat Gott in jedes Lebewesen hineingelegt. Und wenn ein Lebewesen dies nicht in sich trägt, stirbt es. Das ist das Prinzip der Erweiterung des eigenen Lebensbereiches. Das heißt, jeder Mensch spürt es in sich, dass sein eigener Lebensbereich weiter sein muss. Das ist Machtgebaren. Das ist Kampf, das ist Krieg. Darwin hat es ja so schön gesagt. In der Natur kämpfen die Lebewesen ums Überleben, um Weitergeben ihrer Vorteile, die das Lebewesen in sich trägt. Das ist ein Grundprinzip der Schöpfung. Das hat Gott hineingelegt. Und in der Zeugung kommt diese Lebenskraft am ursprünglichsten auch in den größeren Kreis. Wir haben es, glaube ich, in unserer Gesellschaft völlig verlernt, was Kinder bedeuten. In den Psalmen lesen wir noch sehr wohl davon, dass die Kinder die Pfeile im Köcher eines Bogenschützen sind. Das ist die Kraft, die nach vorn geht, die geballte, unmittelbare. Und deswegen, genau deswegen, gibt es solche unermesslich schmerzlichen Dramen darum, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft, wie elementar tief das geht, wenn da was nicht stimmt. Das sind die zwei Prinzipien. Die dürft ihr euch gerne merken und dürft sie wegen mir auch am Fernsehen immer wieder vergleichen, ob die so sind. Lebenskraft ist Zeugungskraft. Und jedes Lebewesen hat die Aufgabe, seinen Lebensbereich zu vergrößern. Das sagt Gott schon. Seid fruchtbar und mehret euch. Das sagt er nicht nur den Menschen. Das sagt er auch jeder Pflanze, jedem Tier, jedem Lebewesen ein paar Zeilen vorher. Und ich habe euch auch zwei Geheimnisse mitgebracht zu dem Thema. Ich kann sie nur anschneiden, denn ich kann nur kleine Gedankenimpulse geben. Ihr dürft sie gerne weiterspinnen, auf Wahrheitsgehalt überprüfen, in Gedanken mitnehmen, ihr dürft ins Gespräch kommen darüber, ihr dürft auch hier sehen, was sie für euch sagen. Das erste Geheimnis ist, die Bibel kennt, ich sage mal, so krass, vielleicht ist es nicht ganz so krass, aber so krass, sie kennt keinen Unterschied zwischen Zeugen und Gebären. Ich bin stutzig geworden, als ich so die mittelalterliche Literatur sah. Und da sagen manche Leute, ja, Gott gebiert ständig seinen Sohn. Was ist das? Begreife ich nicht. Und dann habe ich selbst gelesen und man könnte es auch so übersetzen: Und Maria zeugte ihren Sohn. Und Josef gebar Jesus. Genau so spricht die Bibel. Wir machen da, also es ist schwer begreiflich zu machen, wir trennen das. Wir kennen Zeugung, also auf Deutsch Sex, und Geburt. Der Mann ist für die Zeugung zuständig und die Frau ist für die Geburt zuständig. Das kennt die Bibel so nicht. Für die Bibel ist das eine untrennbare Einheit. Wir lesen im Alten Testament wie im Neuen Testament nur dieses eine Wort. Und dieses eine Wort ist das Buch, welches am Anfang der Bibel steht. Es heißt Genesis. Genesis. Die Genese. Das Generieren. Das Erzeugen. Das Hervorbringen. Das sagt die Bibel dazu. Das ist eine Einheit. Das kann man nicht trennen. Alle beide, Partner, Mann wie Frau, geben. Wir denken immer, der Mann gibt und die Frau empfängt. Nein, der Mann gibt und die Frau gibt auch, bloß später. Später sieht man es dann, meine ich, wenn dann geboren wird. Aber dieser Prozess ist ein Geben. Genau da empfinde ich den Schlüssel für die heutige Diskussion, was ist zum Beispiel mit der schwulen Ehe? Homo-Ehe, ja, so hieß er. Und die CDU hat sich ja gerade so ganz knapp dazu durchringen können, das nicht staatlich zu fördern. Und ich habe letztens in den Nachrichten gesehen und ich fand das irgendwo peinlich. Da kommt dann ein Vertreter, der für diese Homo-Ehe ist und sagt, na, das ist doch völlig modern, das zu machen und alle anderen sind hinterwäldlerisch und das klang so schlaumeierisch. Das war natürlich kein Argument, aber es klang gut. Und dann kam einer, der so den christlichen Standpunkt vertritt und er sagt, naja, Gott wird sich schon was bei gedacht haben, als er Mann und Frau schuf. Ich dachte, oh, das ist doch peinlich. Haben wir keine besseren Argumente? Es geht gar nicht darum, dass irgendwelche Form des Sexes geschützt werden muss oder verbannt werden muss. Darum geht es in der Ehe gar nicht. Ich glaube, das ist völlig der Gesellschaft entglitten. Es wird ganz strikt getrennt bei uns zwischen Sex und Kinderkriegen. Das kann man nicht trennen. Und die Ehe, jetzt bin ich auch wieder provokant, regelt nicht das Zusammenleben von zwei Menschen. Die Ehe ist dafür da, die Nachkommen zu schützen. Das ist doch der einzige Grund, Überlebensgrund einer Gesellschaft. Wenn die Nachkommen eine Gesellschaft nicht mehr vorwärts bringen können, vielleicht nicht mehr tragen können, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Und genau aus diesem Grund muss Ehe geschützt werden. Ich komme tagtäglich mit Dramen in Berührung, wo ich sehe, wie es ist, wenn das nicht mehr geschieht. Dann rennen die Leute bei dem ersten bisschen auseinander. Und der Mann sitzt allein da und ist Kram und muss zahlen. Und die Frau ist allein mit dem Kind und ist überfordert. Und sie haben nur Trödel und Ärger. Und was macht das Kind? Das Kind wird krank. Ich weiß auch nicht, wer das in mich hineingelegt hat, aber ich habe als Kind, als Stippi, ohne dass es mir jemand gesagt hat, enorm gelitten, wenn sich meine Eltern gestritten haben nur. Ich habe Bauchschmerzen bekommen. Wer hat das in mich reingelegt? Da ist eine Stimme, die sagt, bleibt zusammen, sorgt für den Nachwuchs, dass der ordentlich aufwachsen kann. Das ist ein Gebot der Schöpfung. Und genau das ist der Grund für die Ehe. Und genau das ist auch der Grund, warum Homo-Ehe einfach keinen Sinn macht. Weil daran keine Nachkommen werden können. Warum begreift das die Gesellschaft nicht? Das zweite Geheimnis. Es steht in 1. Mose 4, Vers 1. Und Adam, der Mensch, erkannte seine Frau Eva. Und sie wurde schwanger und gebar Kain. Adam erkannte seine Frau Eva. Das Zeugen, egal in welcher Form, also ich möchte jetzt auch schon den Gedanken weiterspinnen, das Zeugen, dieser Befehl Gottes zu zeugen, bezieht sich nicht nur auf das geschlechtliche Zeugen, sondern bezieht sich auch im weitesten Sinn auf alles andere Zeugen. Es gibt so viele, die leben allein. Und dennoch zeugen sie in ihrem Leben. Sie gebären Gedanken und Lebensimpulse und geben sie weiter. Und genau das hat die gleiche Kraft, hat die gleiche Energie wie Zeugen im eigentlichen Sinn. Und Adam erkannte seine Frau. Erkennen ist ein zutiefst geistiger Prozess. Während unsere Gesellschaft gerade mal dabei ist, bei diesem geschlechtlichen Zeugen die körperlichen Funktionen zu erkunden und noch nicht darüber hinausgekommen sind, wie das so alles geht, ist das eigentlich ein zutiefst geistiger Prozess. Der Körper gehorcht nur. Es ist ein Erkennen. Es ist ein, wie soll ich Erkennen beschreiben? Erkennen, griechische Dichter sagte, Eureka, ich hab's. Als er in die Badewanne stieg und dann eine Idee bekam, wie er des Königs Krone messen konnte, ob die aus reinem Gold bestand. Boah, das war eine Schöpferkraft. Kennt ihr solche Erkenntnisse? Wenn die in euch aufbrechen wie ein Vulkan? Und wenn man es begriffen hat, nicht nur rein verstandesgemäß, es geht durch und durch. Da macht die Seele Luftsprünge, da wird alles durcheinander gebracht im Körper. So ein Erkennen, das hat Gott in uns hineingelegt, in jeder Form. Das geschlechtliche Erkennen ist nur eine Form davon. Und das ist Ekstase. Das ist, boah, da findet man keine Worte mehr. Und nun stellt euch vor, Adam erkannte Eva. Eine kleine Nuance dieses Erkennens möchte ich euch weitergeben. Und das darf ruhig die Runde machen. Wie ist es, wenn ein Mann eine Frau seines Gefallens sieht? Also es gibt ja Menschen so auf dem Markt und am Bahnhof, die machen daraus kein Hehl, die sprechen aus, was sie denken. Wir tun das nicht. Wir sind vernünftig. Aber eigentlich, da passiert doch was in uns. Da sind wir doch fasziniert. Die Leute, die schon einmal geheiratet haben, die wissen, glaube ich, von dieser Faszination des Gegenübers zu sprechen. Und die anderen sicherlich auch, nur eben, dass diese Faszination hier an Grenzen gehalten wird. Oder ihr Frauen, wie geht es euch, wenn ihr jemanden seht, der euch gefällt? Da ist doch eine Bewunderung da. Ein Staunen. Ein Erkennen. Und wenn Mann und Frau in dieser gottgegebenen Ordnung zusammenfinden, fasziniert sind voneinander, dann kann ich mir das ungefähr so vorstellen. Dann schaue ich dieses, nun mein Weib, an und sage, wow, du bist die Mutter meiner Kinder. Und die Frau sagt, oh, du bist der Vater meiner Nachkommen. Das ist Erkennen. Wisst ihr, wie tief das geht? Wie unbeschreiblich auch dieses ist und welche hohe Verantwortung uns auch Gott hier mitgegeben hat. Es ist ein Urprinzip, eine Urgewalt. Und wir dürfen uns langsam verstehend dieser Gewalt nähern. Die zweite Urgewalt ist der Tod. Wenn Gott dieses Leben so pulsierend, so phänomenal geschaffen hat, so voller Energie, warum ist dann der Tod da? Er, der große Feind. Er, vor dem wir Angst haben, der Urheber aller Ängste, aller Furcht. Wozu gibt es den Tod? Ich erlebe in unserer Gesellschaft großes Unverständnis und große Verbitterung, wenn das Leben sich immer mehr auch dem Ende nähert, und man immer weniger versteht. Und ich finde es so schade. Warum kann man nicht die Augen öffnen und erkennen? Stattdessen wollen wir alle ewig jung sein. Wir wollen uns gar nicht entwickeln. Das Vorbild der Gesellschaft ist die Jugend. Und wir glauben das. Und meinen jetzt auch jugendlich sein zu müssen. Ein fataler Irrtum. Jesus spricht in Johannes 12, Vers 14. Nein. Das war es nicht. Wer hilft mir, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt? Danke. Das war eine 2, okay. Johannes 12, Vers 24, sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Das finde ich faszinierend. Jesus nimmt ein Bild aus der Natur. Er schaut sich ganz genau an, wie die Natur geschaffen ist. Und dann nimmt er dieses Bild und erklärt damit, dass der Tod etwas völlig Normales ist. Es gehört zur Schöpfungsordnung. Aber für die, die das schon kennen und die ein mulmiges Gefühl bei diesem Bibelwort haben, die möchte ich mal bitten, jetzt mal zur Sprache zu kommen. Was stimmt denn an dem Vers nicht? An dem Vers stimmt was nicht. Irgendwas stimmt an dieser Argumentation nicht. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, was stimmt daran nicht? Es bringt keine Frucht. Ja, also, richtig. Ich frage mal konkret. Stirbt das Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt? Nein, eigentlich nicht. Ich höre hier noch was anderes. Es verändert sich, du?
Ja, ich wollte auch sagen, es nimmt eine andere Form an.
Was stirbt denn? Nö. Nö. Die wird umgewandelt. Okay, die fällt vielleicht ab. Aber was stirbt denn? Das Weizenkorn ist der Lebensbringer. Was stirbt? Genau, die alte Pflanze stirbt. Die wirft das Weizenkorn ab und stirbt. Die stirbt wirklich. Aber das Weizenkorn ist der Lebensbringer. Die alte Pflanze ist die körperliche Hülle des neuen Lebens. Diese Hülle wird nicht mehr gebraucht, weil der Keim des Lebens schon lange weg ist, schon lange ausgesät wurde. Und das ist interessant. Und wir dürfen gerne auch die Natur weiter beobachten und schauen, wie geht's uns denn? Darüber wurde ja so viel philosophiert und auch Christen haben sich so viel Gedanken gemacht darüber. Und ich denke, wir sollten auch hier lernen, anhand dieses Wortes deutlich auseinanderzuhalten. Es gibt diesen Leib, den wir tragen und wo natürlich unsere Umgebung meint, das ist alles. Das ist schützenswert. Das ist das Korn. Und dann kommen sie damit nicht klar, wenn dieser Leib stirbt. Ich merke sehr wohl, dass ich einen Leib habe und dass der manchmal schwächelt und dass der auch mal ganz schnell weg sein kann. Aber es ist doch nicht das. Was mein Leben ausmacht, was mein und dein Leben ausmacht, ist das, was du während deines Lebens ständig aussähst, wegwirfst. Wer sein Leben liebt, wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, wird es finden. Das ist ein Lebensprinzip, ganz tief reingelegt. Ihr braucht keine Sorge haben um euren Leib. Natürlich weiß ich, dass ich meinen Leib pflegen muss, wenn ich ihn ein Weilchen noch haben will. Dass ich Krankheiten ernst nehmen muss. Dass mein Leib Bedürfnisse anmeldet und ich sie ihm erfüllen muss. Aber erst der Leib, er wird sterben. Das ist kein Drama. Was hast du ausgesät? Was ist dein Lebenskeim. Und auch dieser Lebenskeim, den du ausgesät hast, und das sagt jetzt nämlich Jesus, genau dieser Lebenskeim muss ebenfalls sterben. Also er muss in die Erde. Er muss erstmal in die Unsichtbarkeit rein, als wenn es weg wäre. Und genauso empfinden Menschen. Es ist so, als wenn alles weg ist. Als wenn ich nichts mehr habe. Nichts kann ich mitnehmen. Und doch ist was ausgesät. Und dieser Lebenskeim darf wieder neu sprossen zu neuem Leben. Das sagt Jesus mit diesem Bild. Er sagt damit, der Tod ist nur der Feind deines Körpers. Das, was dich ausmacht, ist nicht in deinem Leib zu finden. An diesem Geheimnis dürft ihr gerne weiter arbeiten, drüber nachdenken und versuchen, auch es für euch umzusetzen, verständlich zu machen. Was ist denn das, was mein Leben ausmacht? Was sähe ich denn aus? Was zeuge ich denn? Und was möchte ich mit dem Leben, was mir noch verbleibt, noch zeugen, erschaffen, geben? Jetzt kommen wir zu Weihnachten. Lukas 2, Vers 25. Da ist ein Mensch, der ist kurz vor seinem Tod. Und er hat noch eine Vision. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kindlein Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, da nahm auch er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Ich finde das so witzig. Das ist lustig, weil normalerweise bekommen die älteren Frauen diese Aufgabe. Also der Simeon sagt ja noch mehr. Er spricht dann auch aus, was dem Jesus passieren wird, was der Mutter Maria passieren wird. Normalerweise haben Frauen diese Aufgabe. Und ich denke, das ist auch den Leuten bekannt gewesen, die hier geschrieben haben. In Griechenland, da gab es die drei Schicksalsgöttinnen. Und im Römischen Reich wurden diese übernommen. Und auch wir Germanen kannten diese drei. Und selbst in den Märchen, wie hieß es, Dornröschen, kommen diese Feen quasi an das Bett des Kindes und bringen alle ihren guten Wunsch mit. Bis auf die eine, die da etwas mehr Zacken drin hat und dann diesen Fluch ausspricht. Auch das scheint eine Urgewalt zu sein. Und hier im Tempel treffen jetzt diese beiden Grenzen, dieses neue Leben und dieses sterbende Leben aufeinander. Das ist Tempel. Hier trifft aufeinander. Und hier ist ein alter Mann. Das heißt, wir Männer, wir brauchen keine Sorge haben. Auch wir haben eine gewisse Berufung, das zukünftige Leben in Bahn zu bringen. Worte Gottes über diesem Leben auszusprechen. Es zu formen. Und Simeon nimmt dieses und spricht. Und dann sagt er, Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort. Simeon kann in Frieden sterben. Wir haben ein Leben lang gelernt, uns selbst zu sehen und gucken unseren Körper an und meinen, das sind wir. Und dann kriegen wir Panik, dass dieser Körper älter wird und Falten kriegt und nicht mehr so richtig will und uns verlassen will. Dabei ist es unsere Aufgabe, nachdem wir uns selbst kennengelernt haben, den Blick zu wenden und den Höchsten zu suchen und zu sehen. Und so eine geistige Einheit mit ihm zu schaffen. Wie geht das? Ich empfinde es ganz wichtig, dass wir bei all dem Trubel unserer Zeit uns immer wieder auch Zeiten nehmen, in denen wir wirklich Ruhe haben. Lasst euch vom Stress nicht überrennen. Und das sage ich mir jetzt auch. Peter, lass dich vom Stress nicht überrennen. Das ist Lebensgift. Finde immer wieder Zeiten der Ruhe. Schalte, wenn es sein muss, alles von außen ab. Lass die Post sein, lass den Fernsehen sein, den Computer, lass die anderen sein. Finde Zeiten der Ruhe und nehme die feinen Stimmen wahr. Du hast es gesagt, Annika, die feinen Stimmen, das feine Wehen Gottes. Genau das ist nachher, was deinem Leben Ewigkeitswert gibt. Und das ist so wichtig, dass wir da keine Stunde länger warten können damit. Es geht ums ewige Leben. Ich rede wohlgemerkt nicht gegen gewisse Gewohnheiten, auch mal fernzusehen oder auch einfach mal ein interessantes, lustiges Buch zu lesen oder einfach auch nur mal trublig und gesellig zu sein. Nein, ich meine, dass es wichtig ist, Zeiten zu finden, der Ruhe, der Besinnung. Das muss nicht Bibellesen sein, das muss nicht Gebet sein, einfach nur Ruhe. Textet Gott nicht zu. Gott möchte sein lebensschaffendes Wort zu euch sprechen. Und dazu braucht er Ruhe. Er braucht Stille. Nehmt die euch. Und so ist es, wie es in Johannes 1, Vers 11 steht. Und Jesus kamen das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht ausgeblüht, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und dieses Gebären, das Gott auch heute ständig tut, das sei mit euch.